Inspirationen. Dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lanafilia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wollinspirationen. Ich freue mich wie immer total, dass du dabei bist. Ich habe heute ein paar aktuelle Sachen. Ich habe einen Blick in mein aktuelles, nicht Strick, sondern eher Häkelkörbchen. Die Super Sock World Championship startet. Ich habe einen Entertainment-Tipp und als Schwerpunkt geht es heute, nachdem wir letztes Mal bei Socken waren, dieses Mal um Fäustlinge und Handschuhe. Und zwar traditionelle aus Norwegen und Schottland. Aber anfangen möchte ich erstmal mit meinem Häkelkörbchen. Ich habe nämlich tatsächlich meine Labyrinthdecke fertig gehäkelt. Du erinnerst dich sicherlich, die habe ich schon seit, ich habe einen Blick in meine Revelry-Projektseite geworfen, 2 Jahren in Arbeit. Und dass die jetzt fertig geworden ist, hat ja eigentlich so ganz banale Gründe. Ich bin nämlich beim vorletzten Stricktreffen gewesen und hatte nichts zum Stricken, weil ich bei dem Song of the Moon Sweater noch in der Rundpasse stecke. Klammer auf, Spoiler Alert, da habe ich überhaupt nichts weiter gemacht, weil ich halt dann so im Häkelfieber war, Klammer zu. Und habe mir dann überlegt, dass ich einfach mal ein bisschen an der Labyrinth weiter häkeln könnte. Und hatte an der Labyrinth ja wieder so viel Spaß, dass ich mich dann aufgemacht habe und die Ipsa Blanket entdeckt habe, also das Projekt in dem tunesischen Häkeln. Und weil ich dieses tunesische Häkeln-Projekt jetzt unheimlich gerne machen möchte und ja auch schon relativ gut dabei bin, habe ich mir aber zur Auflage gemacht, dass die Labyrinthdecke jetzt erstmal fertig werden muss. Und tada, seit gestern ist sie komplett fertig. Ich habe also die Einzelteile verbunden, ich habe Ecken gehäkelt, ich habe Rand gehäkelt. Ja, also das Randhäkeln hat gedauert. Jede Runde ungefähr 1 Stunde, je nach Schwierigkeitsgrad, denn die Labyrinthdecke ist ja in diesem sogenannten Overlay Crochet gearbeitet, also in diesem, ja. Okay, kurzer Ausflug ins Overlay Crochet. Üblicherweise, wenn du eine Masche häkelst, gehst du ja mit der Häkelnadel durch beide Maschenglieder durch aus der Reihe vorher. Beim sogenannten Overlay-Crochet wird die Hintergrundgeschichte nur in die hintere Schlaufe der Masche aus der Reihe vorher gearbeitet, weil du nämlich zwischendrin dann immer wieder in Reihen tiefer einstichst und da brauchst du dann das vordere Maschenglied, damit du einfach so einen plastischen Effekt herstellen und häkeln kannst. Und das ist auch an der Kante gemacht worden und da sind halt so einige Extramaschen und hier ein Dreifachstäbchen und da ein Doppelstäbchen rein und es sieht total schick aus. Ich verlinke dir das natürlich wie immer in den Shownotes, wie alles andere, was ich hier erzähle, natürlich auch. Ich habe noch keine Fotos gemacht, es ist heute Samstagmorgen, ich hoffe, es wird besseres Wetter. Dann werde ich da nachher noch ein paar schöne Fertigfotos für machen. Und sie ist tatsächlich komplett fertig. Ich habe alle Fäden vernäht. Ich habe sie gewaschen. Sie liegt hier und sie wird verschenkt werden. Das war nämlich auch mit ein Grund dafür, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich sie endlich fertig. Ich habe eine liebe Freundin, die die geschenkt bekommt. Und damit ist dann das Kapitel Labyrinthdecke komplett abgeschlossen. Gehäkelt habe ich die aus der Shapeless Stonewashed. Das ist eine Baumwoll-Acryl-Mischung. Die habe ich gekauft bei Karos Atelier in den Niederlanden und zwar als komplett fertige Packung. Leider ist es wohl so, dass meine Maschenprobe, Gauge, wie auch immer, mein Garnverbrauch ist jedenfalls nicht so hoch, wie die da angenommen haben. Ich habe reichlich viel übrig. Das werde ich die Tage mal bei Revelry einstellen. Vielleicht kann da jemand noch was mit anfangen, denn ich glaube, Häkeldecken. Ja, also dass ich das nochmal brauchen werde, ist relativ unwahrscheinlich und weil da Acryl drin ist, kann ich da auch wahrscheinlich eher keine Topflappen draus häkeln Und demzufolge denke ich, ist die beste Version oder Variante, dass ich das einfach weiterverkaufe. So, dann zurück zur Ipsa-Decke. Du erinnerst dich an die Episode Lost in Tunisia? Ich habe inzwischen 2 tunesische Häkelnadelsets hier. Ich bin total in diesem tunesischen Häkel-Rabbit-Hole abgetaucht. Ich habe die ersten 3 Hexagons fertig. Du erinnerst dich ja sicherlich, ich habe dir erzählt, das ist ein Crochet-Along, der über das ganze Jahr läuft. Und einmal in der Woche gibt es eine neue Anleitung, ein neues Hexagon zum Häkeln. Alle Anleitungen sind nach wie vor kostenlos auf der Website der Designerin Nitta Notta zu bekommen. Dort allerdings nur als ausgeschriebene Anleitung. Ich habe damit angefangen. Ich muss tatsächlich sagen, Also es funktioniert, ja, aber es funktioniert nicht so besonders gelungen, sodass ich mir die Anleitung zum Geburtstag gewünscht habe und tada, ich habe sie auch bekommen. Das heißt, ich habe jetzt die Charts für die Hexagons und nach denen arbeitet es sich tatsächlich deutlich einfacher. Nachdem ich dann die ersten 3 an Hexagons nach dem Geschriebenen gemacht habe, kann ich jetzt also nach den Charts arbeiten. Und mein Designerherz hat auch gleich zugeschlagen, denn das 3. Hexagon, das ich gehäkelt habe, war ein ganz einfacher Stern, der sich nur in der Mitte des Hexagons quasi ausgebreitet hat und drum zu unendlich viele Tunisian Knit Stitches, also quasi glatt rechts gehäkelt. Da mir das aber auf Dauer zu langweilig war, hat mein Designergehirn gleich gesagt, ach, das können wir besser. Und ich habe um diesen einen Stern gleich nochmal einen 2. drum zugehäkelt. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich habe, wie ja vorhin schon gesagt, auch 2 Sets für tunesische Häkelnadeln ausprobiert. Ich habe also einmal ein Set von Knit Pro in den Händen. Das gefällt mir total gut. Also das habe ich nach der letzten Lost in Tunisia Episode von der Wollpatin angeboten bekommen, die selber sagte, sie hat es probiert, ihr ist tunesisch Häkel nicht und das habe ich ihr abgekauft. Liebe Anja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, denn das Einzige, was mich an diesen Häkelnadeln stört, ist tatsächlich die Tatsache, dass das Seil zu lang und zu steif ist. An dem zu lang kann ich arbeiten, 60 cm Seil war als kürzestes dabei. Es gibt aber tatsächlich auch 20 cm Seile. Und ich habe mir dann bestellt die Empfehlung von der Arunima, also der Designerin Nitta Notta. Und zwar empfiehlt die ein Denise du Crochet Set. Das sind Kunststoffnadeln, die auch austauschbar sind, also wie bei den Knit Pros auch. Die haben auch kürzere Seile, aber was mir bei denen nicht so gut gefällt, ist die Tatsache, dass die Haken vorne nicht so schön spitz sind wie bei den Knit Pros. Also da muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir Knit Pro ausnahmsweise mal deutlich besser. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Knit Pro. Aber das tunesische Häkelnadel-Set von denen gefällt mir super gut. Wobei das Denise du Crochet-Set sicherlich auch prima ist. Das ist eine Herstellerin aus den USA, die Arunima auch empfiehlt. Auch austauschbar mit kürzeren Seilen, aber ich finde halt den Haken nicht so schön. Macht aber nichts. Ausprobiert, nicht für gut befunden. Mal gucken, was ich damit mache, ob ich das behalte oder auch weiterverkaufe. Schauen wir mal. So, das zu meiner Ipsa Blanket. Ach so, vielleicht sage ich dir noch gerade, ich arbeite mit einem Naturweißton. Das ist Malabrigo Ultimate Sock in Natural. Und der Farbe Teal Feather, das ist ein richtig wunderschönes Grün-Blau-Türkis. Und ich habe mir überlegt, dass ich, damit es ein bisschen bunter wird, zwischendrin nochmal die Farbe Magenta einstreuen werde. Die Nitta Notta empfiehlt ausdrücklich, die helle Farbe für den Vordergrund zu nehmen, weil man dann besser sehen kann, was da so abgeht. Ich bin aber inzwischen so zuversichtlich, dass ich begriffen habe, wie tunesisch häkeln geht. Zumindest dieses in der Runde. Ich habe es ja in Reihen noch nicht mal ausprobiert. Ich habe ja gleich mit der 5. oder 6. Leiterstufe angefangen. Dass ich mir auch vorstellen kann, vielleicht mal das eine oder andere Hexagon mit der dunklen Farbe als Vordergrundfarbe zu stricken. Einfach damit das Ganze noch ein bisschen mehr Bewegung kriegt. Denn ursprünglich ist es ja so, dass die Aronima ein Farbverlaufsgarn verwendet hat. Das ist die Knitprix Chroma. Die gibt es hier ganz schwierig zu bekommen, aber man könnte ja zum Beispiel mit einem Zauberball oder einem ähnlichen Verlaufsgarn das auch arbeiten. Aber ich wollte halt nicht unbedingt Garn dafür kaufen und habe deswegen was aus dem Shop genommen und bin deswegen bei der Ultimate Sock von Malabrigo gelandet, die mir für diesen Zweck aber tatsächlich auch sehr gut gefällt. Was ich natürlich auf jeden Fall gemacht habe, ich habe vorher getestet, ob das Türkis ausblutet. Tut's Gott sei Dank nicht, sodass ich mal davon ausgehe, dass die Tüte, die ich da jetzt in Arbeit habe, auf jeden Fall nicht blutet. Bei dem Magenta muss ich das dann demnächst nochmal ausprobieren. Im Moment arbeite ich aber mit dem Teal Feather und dem Natural an meinem 4. Hexagon. Kurz zum Umfang dieses Crochet-Alongs. Es gibt insgesamt 30 verschiedene Anleitungen für die Hexagons. Und es gibt eine sehr große Facebook-Gruppe von der Aronima. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, dass du dir Designs für Hexagons anschauen kannst, die Teilnehmer des Crochet-Alongs entworfen haben. Es gibt tatsächlich in der Anleitung auch ein Sheet oder Chart für Design Your Own, denn letzten Endes wird es nur dadurch so bunt, dass man tunesische Knitstitches, also tunesisch rechts gehäkelte Maschen und Reverse Knitstitches arbeitet, also ja, bei einem normalen Knitstitch wird halt der Haken von vorne eingeführt und man zieht eine Masche durch und dadurch entstehen Maschen, die so aussehen wie rechts gestrickte Maschen. Und bei diesem Reverse Stitch sticht man auf der Rückseite ein und dadurch kommt die Hintergrundfarbe nach vorne. Und es sieht aus wie linke Maschen, die halt in der Kontrastfarbe gehäkelt worden sind. Und da das im Prinzip das ganze Geheimnis hinter dem Design von diesen Hexagons ist, kann eins sich auch total einfach ein eigenes Design ausdenken, das dann auf so einem Hexagon, wie sagt man, Tortenstück, Flügel, jedenfalls auf so einem Hexagon dann um die Runde 6-mal wiederholt wird. Und da gibt es auch schon ganz viele tolle Extra-Designs. Da kann man auch bei Ravelry mal suchen. Und die Aronima hat auf ihrer Webseite auch eine Unterseite, auf der sie diese einzelnen Designs alle vorstellt und auch verlinkt, wo man die herunterladen kann. Also es muss nicht unbedingt Facebook sein. Du kannst das auch auf der Webseite von Knitter Notter finden. Finde ich alles großartig, denn da sind ganz viele weitere tolle Hexagons schon entstanden und ich gehe davon aus, dass da bis zum Ende des Kals noch ganz viele mehr kommen. Und große Überraschung, es wird auch nächstes Jahr wieder so einen Crochet-Along über das ganze Jahr von der Aronima geben. Das hat sie jetzt in ihrem Blog schon angekündigt. Da kann man auch gespannt darauf sein, was da dann nächstes Jahr kommt. Ich bin's jedenfalls. Allerdings nur vorsichtig optimistisch, denn wenn du mich kennst, weißt du ja, ich bin Feuer und Flamme für sowas, fange sehr enthusiastisch an und irgendwann bleibt's dann liegen. Vielleicht ist das dann aber auch die passende Motivation, wieder was fertig zu machen. So wie dieses Jahr mit der Labyrinthdecke. So, dann nächstes Thema. Die Super Sock World Championship startet wieder. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, hast du davon schon öfter was gehört. Das ist ein Event, das regelmäßig im Sommer läuft bei Ravelry. Und zwar geht es da auch um Sockenstricken. Allerdings läuft es ein bisschen anders als bei der Sock Madness. Die Registrierung ist noch möglich bis zum 15. Mai. Dazu findest du alle Informationen auf der Super Sock World Championship Gruppenseite bei Ravelry, wie immer in den Shownotes. Aber ich erkläre dir gerade noch mal ganz flott, wie es geht. Und zwar hast du bei der Super Sock World Championship immer zwei Muster zur Auswahl. Du kannst dir also aussuchen, ob du ein schwierigeres oder ein etwas einfacheres Muster stricken möchtest. Und es werden Punkte vergeben. Du kannst entweder in einem Team mitstricken. Bei diesen Teams werden dann, ich glaube, die 15 Besten gewertet, weil die Teams natürlich auch unterschiedlich groß sind. Oder du kannst als Solo-Strickende oder Strickender teilnehmen. Dann geht es halt auch nur um die Punkte. Und je nachdem, wie schnell du bist, gibt es halt mehr oder weniger Punkte. Es gibt einen Qualifier. Auch da kannst du auswählen zwischen zwei Schwierigkeitsgraden. Und anschließend gibt es 4 Runden mit jeweils 2 Strickmustern, die dir da auch dann kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das Ganze läuft deutlich entspannter ab als die Sock Madness. Ich habe in den vergangenen Jahren versucht teilzunehmen. Ich werde es dieses Jahr nicht machen, denn ich schaffe das einfach alles gar nicht. Und um an die Anleitungen zu kommen, musst du natürlich den Qualifier erstmal stricken. Und ich habe gar keine Zeit, da noch irgendwelche anderen Socken zu stricken. Und in den vergangenen Jahren war es tatsächlich auch so, dass bei mir nach der Sock Madness sowas von die Sockenluft raus war, dass ich dann auch keine Lust hatte. Und ich finde es auch ein bisschen unfair, mich da anzumelden, nur um da die Muster abzugreifen. Brauche ich nicht. Es gibt genug andere Sockenmuster. Aber wenn du mal ein bisschen testen möchtest, wie das so mit englischen Anleitungen und dir läuft, oder du ein bisschen Lust hast auf gemeinsames Stricken, dann schau dich da gerne mal um. Registrierung ist noch möglich bis zum 15. Mai. So, das dazu. Und dann habe ich mir für heute ein Schwerpunktthema ausgesucht, nachdem wir letztes Mal uns hauptsächlich über Socken und Fersen unterhalten haben oder nicht unterhalten haben. Ich habe dir was dazu erzählt und du hast hoffentlich weise mit dem Kopf genickt und ja. Möchte ich mich dieses Mal ein bisschen um die Socken für die Hände, sprich die Handschuhe, kümmern. Auf die Idee gekommen bin ich, weil die Andrea mir bei Instagram ein Posting zugeschickt hat. Und zwar geht es in diesem Posting um Sankwa-Pattern. Das ist ein Artikel von der BBC, bei der eine Frau vorgestellt wird, die Mae McCormick. Die kommt aus Sankwa. Sankwa liegt im südlichen Schottland, also in Großbritannien. Und es gibt dort eine großartige Handschuhstricktradition. Die geht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Und in Sankwa haben tatsächlich viele Menschen im 18. und 19. Jahrhundert ihr Geld damit verdient, diese Handschuhe zu stricken. Das sind traditionell schwarz-weiße Handschuhe mit Fingern, wohlgemerkt, die quadratische Muster haben, die traditionellerweise über 11 Maschen gehen. 10 oder 11 Maschen. Um da dann verschiedene Größen herzustellen, wird da tatsächlich mit der Garnstärke und der Nadelstärke gearbeitet. Also wenn du kleinere Handschuhe haben möchtest, nimmst du kleinere Nadeln und dünnere Wolle. Und für größere Handschuhe, größere Nadeln, dickere Wolle. Traditionell in Schwarz-Weiß wurden die hergestellt und die Mae McCormick hat dieses Stricken dieser Handschuhe von ihrer Mutter gelernt. Also wirklich traditionell im Sinne der schottischen Stricktradition. Und es gibt 10 oder 11 Muster, die schon katalogisiert sind. Also die Mae McCormick hat es sich jetzt auf die Fahne geschrieben, diese traditionellen Muster zu erhalten. Und sie strickt tatsächlich Replikas von alten Handschuhen und schreibt im Zuge dessen die Anleitungen auf. Also es gibt zum Beispiel das traditionelle Duke-Muster. Das musst du dir so vorstellen, du hast eine Umrandung in dem Schwarz als Kontrastfarbe und in der Mitte gibt es abwechselnd eine Raute im Schachbrettmuster und eine Raute, die aus nur der Umrandung und einer Mittelmasche in der Kontrastfarbe besteht. Und das wird über die ganzen Handschuhe immer abwechselnd verteilt gestrickt. Und diese Breite von 11 Maschen ist tatsächlich so, dass dann auch jeder Finger in dieser doppelten Breite, also dann 22 Maschen gestrickt wird. Du kannst dir überlegen, dass das natürlich, wenn du die entsprechend klein stricken möchtest, auch entsprechend kleine Nadeln benötigt. Also 22 Maschen als Umfang für einen Finger, finde ich, ist schon eine ganze Menge, weil das heißt, du hast für die Hand dann schon 88 Maschen. Und wenn ich mir überlege, wenn ich für mich Handschuhe stricke, die würde ich so aus dem Bauch raus mit genauso vielen Maschen stricken wie Socken, also 64 Maschen. Da komme ich natürlich überhaupt nicht mit hin. Aber ich finde es toll, dass diese Tradition erhalten bleibt. Und ich verlinke dir natürlich auch ein paar Seiten, wo du dir das mal anschauen kannst. Und im Zuge dessen wurde mir eigentlich klar, dass es noch eine weitere wirklich große Handschuhstricktradition gibt, die allerdings nicht aus Schottland, sondern aus Norwegen kommt. Und die möchte ich dir heute auch noch vorstellen. Und zwar geht es da um die Selbu-Mittens. Selbu ist, genauso wie Sankwa, ein Ort, der allerdings nicht in Schottland, sondern in Norwegen liegt. Und zwar so eine Autostunde südöstlich von Trondheim. Trondheim ist schon ziemlich im Norden von Norwegen. Es gibt ein angeblich traditionelles Muster, die sogenannte Selbu Rose oder Selbu Rose, das im 19. Jahrhundert von Marit Guldselvsbru Emstad erfunden worden sein soll. Wie das bei so vielen traditionellen Strickmustern so ist, kann man das allerdings nicht mehr so ganz genau nachvollziehen. Jedenfalls ist es so ein traditionelles Rosenmuster, also ein, ja, in der Form von einem Stern oder einer Blüte. Und das ist halt in Selbu entdeckt, traditionell verwendet worden, als in Selbu der Bergbau ein bisschen den Bach runterging. Und in der Zeit ist es dann tatsächlich so gewesen, dass viele Menschen da angefangen haben, diese Handschuhe zu stricken. Im Gegensatz zu den schottischen Handschuhen haben die Selbu-Mittens, das sind Fäustlinge, also die haben keine Finger. Die sind auch traditionell in Schwarz-Weiß, denn damals im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Wolle noch nicht gefärbt, sondern man hat die Wolle benutzt, die man hatte, und das war meistens schwarz und oder weiß. Und es gibt auch in Selbu jetzt ein Heimatzentrum, in dem diese Selbu-Handschuhe ausgestellt worden sind. Und da sind tatsächlich über 500 verschiedene Muster von diesen Handschuhen ausgestellt. Die haben auch eine relativ strenge Vorgabe, wie die aussehen müssen. Dazu erzähle ich dir gleich noch ein bisschen was. Und dieses Zentrum dient halt zum Erhalt der Tradition, aber auch als Qualitätssicherung. Die haben also wirklich ganz feste Vorgaben, wie so ein Handschuh aussehen muss, damit er ein Selbu mit ist. Vielleicht fange ich einfach mal an. Es sind Fäustlinge, das habe ich ja schon erzählt. Die werden mit einem Daumenzwickel oder einem Daumenspickel gearbeitet. Und es ist so, dass ein Handschuh, damit er ein Selbu mit ist, zum allerersten Mal vorne und hinten gleich viele Maschen haben muss. Also da dürfen höchstens 2 Maschen Unterschied sein. Dann haben diese Handschuhe ein geometrisches Muster auf der Handinnenfläche, das sich von dem Rosenmuster oder sonstigen Muster auf der Außenseite unterscheidet. Damit man also sehen kann, das ist der rechte Handschuh, das ist der linke Handschuh. Es gibt unterschiedliche Handschuhtraditionen für Frauen und Männer. Und zwar kannst du die am Bündchen unterscheiden. Die Frauenhandschuhe haben meistens nur, in Anführungszeichen, ein Streifenmuster. Wobei dieses Streifenmuster tatsächlich von Strickendem zu Strickendem unterschiedlich sein kann. Das ist also quasi so eine Signatur desjenigen, der diese Handschuhe gestrickt hat. Während die Handschuhe für Männer gleich mit Mustern am Bündchen anfangen. Dann habe ich ja schon gesagt, dass die Handinnenfläche ein einheitliches geometrisches Muster ist, also sei es so ein Schachbrettmuster oder irgendwas in die Richtung. Und auf der Außenseite gibt es dann diese wirklich schönen Ornamente, diese typischen Norweger Muster, die du sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen hast. Ein weiteres Merkmal der Selbu-Handschuhe ist, dass es eine sogenannte Stölpe gibt. Ich hoffe, ich spreche das jetzt korrekt aus. Ich kann kein Norwegisch. Aber das kennzeichnet einfach ein Muster, das rechts und links als Verbindung zwischen Handinnen- und Handaußenfläche dient. Dieses Muster muss also auch vorhanden sein. Und alle diese Qualitätskriterien werden von diesem Selbe Hülsfeld Central festgelegt, bewertet, wie auch immer, um an diese Tradition anzuknüpfen, dass zum Beispiel in den 30er und 40er Jahren während des Ersten und Zweiten Weltkriegs, also da haben ganz viele Strickende sich damit ihr Geld verdient, nachdem der Bergbau, wie gesagt, nicht mehr als Haupteinnahmequelle diente. Und während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel wurden diese Handschuhe teilweise auch als Symbol des Widerstands getragen, indem die Person einfach Handschuhe getragen hat, in die das Symbol der norwegischen Krone eingearbeitet gewesen ist. Das fand ich auch sehr interessant. Und es gab auch eine sogenannte Tradition bei Hochzeiten in Norwegen. Und zwar war es da so, dass die Braut und weitere weibliche Hochzeitsgäste für die Männer diese Handschuhe gestrickt haben. Ja, ich verstehe auch nicht, wieso das nur für die Männer war, aber nun ja, Emanzipation war damals halt noch nicht so, obwohl es tatsächlich so war, dass auch viele Männer und Kinder diese Handschuhe gestrickt haben und auch immer noch stricken. Das ist keine reine Frauensache. Aber es war dann auch so, dass diese Handschuhe dann quasi ausgestellt wurden. Es gab da einen sogenannten Brautdachboden, auf dem die Gäste dann die verschiedenen Handschuhe bewundern konnten. Und für die schönsten Handschuhe gab es dann natürlich ordentlich Ruhm und Prestige zu gewinnen für diejenige, die die dann gestrickt hatte. Fand ich auch eine ganz interessante kleine Anekdote mal so am Rande. Und dann habe ich zu dieser Stricktradition noch ein paar Links für dich. Und zwar gibt es einmal die Seite Selbu Water Project. Das ist das Projekt von diesem Heimatzentrum, bei dem geschaut wird, dass die einzelnen Handschuhmuster erhalten werden. Die sammeln und bewahren diese Muster und stellen Repliken dazu her. Und da in diesem Heimathaus gibt es tatsächlich über 500 verschiedene Paare. Und aus diesem Projekt ist auch ein Buch entstanden. Das heißt auch Selbu Mits. Ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Version von gibt. Wenn ja, verlinke ich dir die in den Shownotes. Sonst gibt es die englische Version. Da sind halt auch unheimlich viele tolle Muster drin. Und nachdem ich das recherchiert habe, habe ich jetzt tatsächlich riesig Lust, mir so ein paar Handschuhe zu arbeiten, obwohl ich die nie anziehen würde, weil wann brauche ich Handschuhe? Höchstens, wenn ich auf meinen Posttouren unterwegs bin und dann sind Fäustlinge mehr als unpraktisch. Aber die sehen einfach toll aus. Ich finde die wunderschön. Zu diesem Buch setze ich dir halt einen Link und es gibt von Miss Mustard Seed, das ist auch eine Strickende, die hat ein wunderschönes Blog, die hat dazu ein Tutorial gemacht, wie du so ein paar Selbu-Fäustlinge selber stricken kannst. Also mit Anschlag und wie der Daumenzwickel gearbeitet wird und wie das zweifarbige Stricken funktioniert. Da brauche ich dir ja nun nicht mehr viel zu erzählen. Da haben wir uns ja schon öfter drüber unterhalten oder ich habe dir da schon öfter was zu erzählt. Aber ich fand das mal ganz nett. Da konnte man sich auch so eine kleine Videoreihe angucken. Die verlinke ich dir in den Shownotes, wenn dich das noch mehr interessiert. Aber die Seite mit dem Selbu Water Project, die empfehle ich dir auf jeden Fall. Da gibt es nämlich auch eine Seite, wo du verschiedene Muster anschauen kannst. Und ja, die Versuchung, da selber ein Muster zu entwerfen, ist meinem Designerhirn im Moment sehr verlockend. Mal schauen, ob und wie lange ich dem widerstehen kann. Ich fände es auch mal ganz spannend, sowas auf Socken umzusetzen. Mal gucken, vielleicht findet sich da noch die eine oder andere Idee. Ja, dann habe ich heute eine Bitte. Wie du weißt, habe ich eine Ko-fi-Page und auf dieser Ko-fi-Page sammle ich Spenden für meinen Podcast. Ich habe tatsächlich schon sehr viel dieses Jahr an Podcast-Spenden eingenommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Ich möchte euch allerdings bitten, mit diesem Vorhaben nicht nachzulassen, denn Sowohl die Kosten fürs Podcast-Hosting als auch für die Webseite sind leider in den letzten Monaten gestiegen, sodass ich ein bisschen mehr Geld brauche, um diesen Podcast kostenneutral zu finanzieren oder kostenneutral für mich zu halten und da halt nur, in Anführungszeichen, meine Zeit zu investieren. Wenn du also mal den einen oder anderen Euro über hast, kannst du gerne mal einen Kaffee für mich in der Kaffeekasse dalassen. Und ich habe das jetzt neu ausgerechnet. Ich muss sagen, ich bin jetzt bei 57% Finanzierung für dieses Jahr. Also es fehlt noch ein bisschen was, aber das Jahr ist ja auch noch nicht mal zur Hälfte rum. Also wir liegen da ganz gut. Ich würde mich aber über den einen oder anderen Euro tatsächlich noch mal freuen. Und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für dich? Nein, gar nicht wahr. Eine Hörbuch-Empfehlung. Und zwar, wenn du meinem Podcast schon länger zuhörst, dann weißt du ja, dass ich ein großer Fan des Nebula Convictor-Universums bin. Das wurde ja ursprünglich von Thorsten Weitze erfunden, entwickelt, erdacht, wie auch immer man das sagen mag. Und da gibt es auch schon diverse Hörbücher. Aber es gibt auch ein Spin-off von einem anderen Autoren, nämlich von Dan Dreyer. Und zwar sind das die Nebula Convictor Chroniken. Die spielen im Jahr 1887 in Boston, also weg von der heutigen Zeit, weg von London. Und die haben mir tatsächlich sehr gut gefallen. Es gibt inzwischen 3 Teile. Ich habe nämlich, nachdem ich mein aktuelles Hörbuch ausgehört habe, mal wieder geschaut, was es so gibt und habe dann gesehen, oh, es gibt einen neuen Teil. Ich habe ihn noch nicht angefangen. Ich habe nämlich mit Teil 1 erstmal wieder angefangen, weil mir das so viel Spaß macht und weil ich das so gerne höre. Aber falls du dich da auch für interessierst, hier der kleine Hinweis, es gibt den 3. Teil. Und damit entlasse ich dich jetzt ins Wochenende. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Viel Spaß beim Stöbern auf den Seiten von den Sanquois und den Selbu Patterns. Du kannst es auch mal spaßeshalber bei Revelry in der Patternsuche eingeben. Da gibt es auch unheimlich viele tolle Sachen. Faszinieren mich beide sehr. Ich bin gespannt, was mein Designerhirn da vielleicht nochmal irgendwann draus macht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Ko-fi-Page oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank!